Huch zu!
Die steirischen Feuerwehrnachrichten. Für dich immer nah dran, kurzweilig und informativ.
Huch zu Huch zu Folge 7. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich mach's kurz, Tomei, und ich habe wieder viel Spannendes für euch vorbereitet. Und das sind die Themen. Mentale Stärke im Einsatz. Hermann Zengeler im Gespräch über Resilienz und Kameradschaft. Feuerwache Ost, neuer moderner Standort für die BF Graz. Wenn Verwirrung zur Einsatzlage wird, Tom Meyer im Gespräch über demenzielle Erkrankungen und die richtige Hilfe. Die GAP, der Sprung ins echte Feuerwehrleben und die neue LEV-App, die Sieger des Gewinnspiels und weitere Schritte. Im ersten Beitrag hört ihr nun ein Gespräch mit einer Persönlichkeit, die viele aus dem Feuerwehr- und Rettungswesen kennen, Hermann Zengeler. Seit Jahren begleitet er Einsatzkräfte mit seiner Stimme, seinen Gedanken und seinen Erfahrungen. Mit seinem Podcast Einsatzleben erreicht er tausende Feuerwehr- und Rettungskräfte im deutschsprachigen Raum und schafft auch Raum für Themen wie mentale Stärke, Belastbarkeit, Stressbewältigung und echtes Miteinander. Tom hat mit Hermann auch darüber gesprochen, wie es ist, selbst einmal interviewt zu werden, was Resilienz für ihn wirklich bedeutet, welche Denkfehler uns dabei oft im Weg stehen und wie wir das Zusammenspiel der Generationen und Rollen in den Feuerwehren stärken können. Viel Freude beim Zuhören.
Wenn man sich im deutschsprachigen Feuerwehr- und Einsatzwesen mit Podcasts beschäftigt, so stößt man zwangsläufig früher oder später auf einen Namen, auf den von Hermann Zengeler. Seit vielen Jahren teilt Hermann seine Einsatzerfahrungen, seine Gedanken zur mentalen Belastbarkeit und seine Leidenschaft fürs Helfen im Einsatzleben-Podcast. Das ist einer der reichweitenstärksten Podcasts für Einsatzkräfte in Deutschland und auch darüber hinaus. Mit seinen über 40-jährigen Erfahrung als Feuerwehrmann und Offizier, seiner klaren Sprache und seinem Fokus auf mentale Stärke, auf Resilienz und Kameradschaft hat er tausende Feuerwehr- und Rettungskräfte erreicht und inspiriert. Ich freue mich sehr, Hermann, dass du heute bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Ja, Tom, danke dir. Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ehrlich gesagt, das fühlt sich schon sehr, sehr gut an, in der alten Verbundenheit mit dem ÖBFV, aber auch mit den Feuerwehren in Österreich. Denn nachdem wir gemeinsam mit vielen Kameradinnen und Kameraden aus der Führung unterwegs waren, haben dort unsere Themen präsentiert, haben mich noch andere Feuerwehren angesprochen. Ich habe den einen oder anderen Workshop bei euch gemacht und das ist eine kameradschaftliche Verbundenheit, die ist schon wirklich sehr stark.
Wie fühlt sich eigentlich für dich an, diesmal nicht der Gastgeber zu sein, sondern derjenige, der heute von mir interviewt wird?
Ja, wie fühlt sich das an? Es ist ungewohnt, aber auf eine sehr, sehr positive und gute Art. Normalerweise habe ich ja den roten Faden bei Interviews in der Hand, aber heute darf ich einfach mal zuhören und auf deine Fragen reagieren. Und da kommt natürlich auch wahrscheinlich manches zum Tragen, was ich so als Thema nicht anspreche. Und deswegen ist es hochinteressant.
Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, Hermann, nämlich von den ÖBV-Führungsseminaren, wo wir beide als Referenten tätig gewesen sind. Besonders das Thema Krisenkommunikation hat uns dort fachlich verbunden. Ich denke noch oft an die spannenden Diskussionen und an dein enormes Erfahrungswissen aus dem Einsatzalltag. Fangen wir zunächst mit dem Podcasten an. Du bist mit dem Einsatzleben-Podcast seit Jahren eine feste Stimme im deutschsprachigen Feuerwehr- und Rettungswesen. Was hat dich eigentlich damals dazu gebracht, deinen Podcast für Einsatzkräfte zu starten? Und warum gerade dieses Format?
Das war so, dass die Geschäftsführerin und ich als Geschäftsführer, zwei bei Brandpunkt, damals gesagt haben, wie bekommen wir denn unsere Themen, Motivation, Resilienz vor allem, Konfliktfähigkeit, also all das, was auf der mentalen Ebene abläuft, wie bekommen wir das in die Feuerwehren? Natürlich kannst du jetzt jeden anrufen, aber das ist ein bisschen schwierig. Und so kamen wir auf die Idee mit dem Podcast. Am Anfang von wenigen Leuten genutzt, haben wir heute mehrere tausend Zuhörerinnen und Zuhörer sind in Deutschland der erfolgreichste Podcast im kompletten Rettungsdienstbereich. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und dieses Format ist halt klasse, weil du kannst es überall hören. Ja? Egal wo du bist, kannst dein Handy anwerfen und kannst einen Podcast hören, was wir halt wollen. Es ist einfach ein Begleiter für Feuerwehrleute zu sein, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger.
Was viele, natürlich inklusive mir auch, an deinem Podcast so sehr schätzen, ist die klare, ruhige und deine professionelle, aber gleichzeitig sehr fesselnde und berührende Art und deine Bereitschaft, über Themen zu sprechen, die im Feuerwehralltag oft zu kurz kommen. Über mentale Stärke, über den Umgang mit Belastung, über die Kameradschaft oder auch über das Thema Führung. All das speist sich ja aus deinen über 4 Jahrzehnten Feuerwehr- bzw. Einsatzerfahrung. Welche deiner, sagen wir, persönlichen Stärken haben dich dabei eigentlich am meisten geprägt, sowohl als Podcaster, aber auch in deiner Arbeit mit Führungskräften und Einsatzteams?
Das ist eine Frage, da muss ich jetzt einen ganz kleinen Moment drüber nachdenken. Ich glaube, es ist meine emotionale Klarheit. Ich rede die Dinge nicht schön, aber ich verteufel sie auch nicht. Und ich bleibe respektvoll und vor allem eins, kameradschaftlich. Auch dann, wenn es mal unangenehm wird. Das ist jetzt weniger im Podcast der Fall, weil bei Interviews haben wir oft eine gemeinsame Gesprächsebene und auch ein gemeinsames Ziel. Das haben wir Feuerwehrleute übrigens ja überall. Aber im Umgang mit Führungskräften und Einsatzteam habe ich natürlich eine Menge Erfahrung sammeln dürfen. Und ich, durch meine jahrelange Verantwortung, kenne ich Konflikte in den Mannschaften, mentale Schwächen, wenn man sie so überhaupt nennen darf, aus eigener Erfahrung und aus dem, was mir kommuniziert wird. Ich bin aber auch, ich glaube, das ist sehr wichtig, lernbereit geblieben. Das heißt, all das, was ich mitbekomme in meinen Vorträgen, in meinen Workshops und das, was mir rückgespiegelt wird auf unser E-Learning, das nehme ich und packe es dann auch in meine Erfahrung, mische das und bringe es in den Podcast. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Du arbeitest ja auch mit Einsatzkräften in Seminaren, in Workshops und Coachings an ihrer mentalen Widerstandskraft. Wenn du Resilienz für Feuerwehrleute in einem einzigen Satz erklären müsstest, wie würdest du sie eigentlich definieren? Es muss aber nicht in deiner Antwort jetzt genau ein Satz sein.
Resilienz ist die Fähigkeit, trotz all der Belastungen, die Feuerwehrleute haben, beweglich zu bleiben innerlich und sich wieder neu aufzurichten, sich wieder neu zu motivieren und nicht zu verrohen. Die ganzen Belastungen, die inzwischen auf Feuerwehrleuten einwirken, sind ja nicht nur die Einsatzlage oder das Leid der Menschen nach dem Einsatz, der Bekannten, der Verwandten oder schreckliche Bilder, sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, dass wir im Beruf mehr Druck haben, dass wir kaum noch Freizeit haben. Es geht darum, dass wir in der Gesellschaft inzwischen eine andere Kommunikationsform haben. Früher direkt und menschlich miteinander, heute mehr online. Das verändert unsere Gesellschaft gerade hin zu mehr Egomanie. Das alles spüren Feuerwehrleute und daher muss man Feuerwehrarbeit neu definieren.
Ich denke, dass viele glauben, dass Resilienz gleichzusetzen ist mit Härte. Ich gehe davon aus, dass du das sicher anders sehen wirst. Welche Missverständnisse begegnen dir eigentlich am häufigsten? Welche typischen Denkfallen sollte man da bestmöglich vermeiden?
Das größte Missverständnis ist bei Resilienz, dass es mit Härte verwechselt wird. Das heißt, viele glauben, wer belastbar ist, wer das nicht zeigt, was ihn belastet, wer das runterschluckt und dadurch keinen Wind darum macht, einfach weitermachen, der ist resilient. Nee, es ist genau das Gegenteil der Fall. Wer dauerhaft alles wegdrückt, der wird früher oder später hart, der wird vielleicht zynisch oder sarkastisch und das Schlimmste ist, wird krank oder sie natürlich, ne? Wir haben inzwischen eine Quote von 10% in Feuerwehren bei der Entwicklung von Traumen. Die Chance, also ein Trauma zu fangen, liegt bei 10%, also jeder Zehnte von uns. Und dann weiß ich, wie viele Feuerwehrchefs durchziehen, sagen, nö, das ist bei mir eigentlich nicht der Fall. Nee, die Feuerwehrleute treten auch nicht mit der Begründung aus Feuerwehren aus, ich bin krank geworden oder es geht mir total schlecht oder ich habe ein Trauma erlitten, sondern in den allermeisten Fällen mit der Begründung, ich habe keine Zeit mehr. Wenn man das aber mal hinterfragt, was verschiedene Universitäten und auch der Deutsche Feuerwehrverband getan hat, dann bekommt man sehr schnell raus, dass es eben auch ganz viel damit zu tun hat. Ich glaube auch, dass wir arbeiten ja im Einsatz auch im Trupp. Emotional verhalten wir uns aber ganz oft als Einzelkämpfer. Und drittens bin ich der Ansicht, dass manche glauben, Resilienz sei angeboren. Nee, das ist es nicht. Es kommt über die Erziehung, es kommt über das, was wir erleben. Und wenn was sich steigern kann, dann können wir es auch trainieren, damit wir es im Griff behalten. Und das, glaube ich, schaffen wir mit einer offenen Gesprächskultur.
Die Frage liegt mir jetzt eigentlich ganz besonders am Herzen, Hermann. In den Feuerwehren arbeiten ja, wie wir wissen, viele Charaktere zusammen. Und durch dieses Miteinander von vielen, da entstehen ja natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen, nennen wir es so. Und gerade zwischen den Generationen oder Rollen und Funktionen. Was sind da aus deiner Erfahrung gute Möglichkeiten, um diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzuführen und um ein starkes Miteinander zu fördern?
Ja, die Möglichkeiten sind aus meiner Sicht, dass wir in Anführungsstrichen Räume brauchen, in denen wir zugehört bekommen. Und das ist jetzt nicht der Stuhlkreis, in dem ich nach dem Einsatz gefragt werde, wie fühlst du dich jetzt? Denn die Themen, die mentalen Themen, diese unterschiedlichen Perspektiven sind immer noch zum Teil tabu. Körperliche Erkrankungen werden sofort diskutiert und besprochen. Mentale, seelische Konflikte, das ist immer noch ein großes Tabuthema in unseren Feuerwehren. Und ich erlebe aber auch, dass Menschen sich nicht mehr so gut zuhören. Gerade der Konflikt jung versus alt. Wenn da Generationen aufeinanderprallen, dann haben wir kein starkes Miteinander mehr. Und da brauchst du eben gemischte Formate, also Ältere mit Jüngeren in Projekten, Übungen, Arbeitsgruppen, nicht nebeneinander, nicht übereinander, sondern bewusst miteinander. Und wenn die Führung das vorlebt, das ist das Entscheidende. Führung muss es vorleben, sonst braucht man sich über eine Spaltung nicht zu wundern.
Was wünschst du dir für die Zukunft der Feuerwehren im Hinblick auf Kameradschaft, auf mentale Gesundheit und auf Zusammenhalt?
Ich wünsche mir für unsere Feuerwehren, dass diese seelischen Belastungen genauso selbstverständlich angesprochen werden wie die körperlichen oder wie neue Fahrzeuge oder Einsatzstatistiken oder ähnlich. Bedeutet nämlich auch Kameradschaft, dass wir nicht nur zusammen feiern oder Einsätze fahren, sondern auch schauen, ey, es geht dir gerade nicht gut, lass uns kurz darüber quatschen. Das muss kein hochpsychologisches Gespräch sein. Das muss keine mental komplizierte Aneinanderreihung von Fachbegriffen sein. Ganz im Gegenteil, das einfache Gespräch ist schon die halbe Miete. Und was ich mir wünsche, ist, dass Führungskräfte sich eben fachlich weiterbilden, dass sie an ihrer inneren Stabilität, also an der eigenen, selbst arbeiten, sich Unterstützung holen, bevor sie ausbrennen. Denn mit Führungskräften fängt es an, bei der Belastung, bei der Verantwortung. Da wünsche ich mir Strukturen in Österreich wie in Deutschland, in denen ja die mentale Gesundheit kein Luxus ist, sondern als Teil unserer Ausbildung verstanden wird.
Wenn du einer jungen Feuerwehrfrau oder einem jungen Feuerwehrmann eine einzige Botschaft mitgeben könntest, um langfristig gesund, motiviert und mit Freude im Dienst zu bleiben, welche wäre das dann?
Meine Botschaft wäre, nimm dich so, wie du bist. Lern dein Handwerk, bleib neugierig, such dir Vorbilder, aber hör auf deine eigenen Grenzen und Warnsignale. Das wäre mein Tipp an die Menschen in Feuerwehren.
Es war wieder ein unglaublich wertvolles und sehr inspirierendes Gespräch mit dir. Ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch mit unseren Podcasts bewegen können. Hab herzlichen Dank dafür, Hermann.
Tom, ich danke dir ganz herzlich und auch den Menschen im Österreichischen Bundesfeuerwehrverband. Das ist eine gute und gewachsene Zusammenarbeit. Und ganz ehrlich, ich denke ganz oft an die Menschen, mit denen ich zusammen in Österreich arbeiten dürfte. Da sind Freundschaften entstanden. Ich erinnere mich nur an Deutsch Feistritz. Das war ein so toller Workshop und eine so kameradschaftliche Zusammenarbeit, werde ich nie vergessen. Und es ist natürlich toll zu sehen, dass Menschen über Grenzen hinweg an den gleichen Themen arbeiten in unseren Feuerwehren. Das ist stark. Das gibt eine positive Kultur, in der die Helfenden eben nicht auf der Strecke bleiben. Vielen Dank und viele Grüße.
Hermann, nochmals herzlichen Dank.
Danke, Tom Meyer, für das interessante, intensive Gespräch und vor allem an Hermann Zengeler für deine Offenheit und deine starken Einblicke. Viel Neues gibt es auch bei unseren Freunden der BF Graz, der Berufsfeuerwehr Graz. Nicht nur ein neuer Branddirektor, nämlich Ingenieur Gernot Ranftl. Gernot ist ja, vielleicht wisst ihr das ja, auch OBI bei der Freiwilligen Feuerwehr Kainbach, sondern es gibt auch eine neue Feuerwache Ost am Grazer Dietrichsteinplatz. Eine moderne Feuerwache, die neu gebaut wurde. Ja, ein geschichtliches Ereignis, denn die Wurzeln dieser Feuerwache, die reichen tatsächlich zurück bis ins Jahre 1889. Und jetzt steht hier ein hochmoderner Bau. Ich durfte durch den Festakt bei der Eröffnung mitwirken als Moderator und habe folgendes Interview mit Brandsdirektor Gernot Ranftl geführt.
Servus Gernot. Gernot, ich glaube, mit dieser Eröffnung der Feuerwache Ost, da schließt sich so ein ganz wichtiges Glied, wenn man sich so die gesamte Grazer Sicherheitsinfrastruktur anschaut. Was hat das jetzt für dich als Brandirektor, dieser Standort, für eine Bedeutung, wenn man den gesamten Bereich Graz jetzt sieht?
Ja, dieser Standort hat jetzt nicht nur für mich eine Bedeutung, sondern generell für die Stadt Graz und vor allem natürlich für die Bevölkerung unserer Landeshauptstadt. Wie das Thema aufgekommen ist, dass wir eine neue Wache brauchen, war natürlich auch immer wieder ein bisschen die Standortdiskussion im Vordergrund. Und wir sind sehr froh, dass wir diesen Standort hier am Dietrichsteinplatz halten haben können. Er ist für uns strategisch sehr wichtig. Wir haben natürlich die Nähe zur Innenstadt, aber auch zu den Landbezirken wie Maria Trost, Ries, St. Peter und Walkendorf. Und somit sind wir sehr glücklich, dass wir hier weiter am Dietrichsteinplatz sein können.
Was kommt denn da rein? Hinten an eine DLK 2312 stehen. Damit es nicht ganz leer ist, da haben natürlich noch mehrere taktische Fahrzeuge dann hier Platz. Hardware, Software, was kommt denn da rein in das Haus?
Ja, in das Haus kommt eigentlich das Gleiche rein, wie es auch schon bei der vorigen Wache war, nur jetzt ein bisschen geordneter, mit ein bisschen mehr Platz, ein bisschen freundlicher. Und dann werden hier stationiert sein zwei Löschgruppenfahrzeuge, ein zusätzliches Reservelöschfahrzeug, unsere Drehleiter und auch die Sonderdienste wie die Höhenrettung, unsere Schiffsführer und unsere Tierrettung.
Da gibt es hinten sogar einen eigenen versperrbaren Schrank für das Narkosegewehr.
Hoffentlich ist er versperrt.
Ich habe es probiert. Er ist auch versperrt, aber ich glaube, es ist auch noch nichts drinnen. Jetzt haben wir einen neuen Bau. Wir Feuerwehren und es sind ja viele Kameradinnen und Kameraden auch da, sind immer genötigt am Puls der Zeit, auch technischerseits sein. Wenn wir jetzt ein bisschen an den Feuerwehrdienst jetzt oder ein bisschen in die Zukunft blicken, was sind denn so aus deiner Sicht die schwierigsten, wichtigsten Herausforderungen von den Einsätzen, von der Technik her? Es kommt immer mehr auf uns zu, ich glaube, das kann man so sagen.
Es kommt mit Sicherheit immer mehr auf uns zu, wobei ich finde, das Wort Herausforderung ist immer so ein bisschen, ich würde nicht sagen demotivierend, aber ich würde einfach sagen, es kommen verschiedene Eigenschaften, verschiedene Umstände auf uns zu und für die heißt es, glaube ich, vor allem uns als Einsatzorganisation, dass wir uns auf diese Umstände auch vorbereiten. Ingo Meyer, unser Ausbildungsoffizier, hat uns immer geprägt, wir müssen vor die Lage kommen und ich glaube, das ist also ein bisschen, sollte auch unser Sinnspruch sein, egal was auf uns zukommt, es kommt ja nicht von heute auf morgen, natürlich müssen wir nicht und dergleichen kann man nicht ausschließen, dass die schnell kommen. Aber auch jetzt das, was immer in aller Munde ist mit Budget oder die Megatrends in Zukunft, Klimaerwärmung, auf das werden wir uns als Einsatzkräfte einfach einstellen müssen. Egal, ob das jetzt da die Feuerwehr ist, das werden auch die anderen müssen. Und ich glaube, und ich darf an dieser Stelle auch sagen, mit so einer Mannschaft, vor allem jetzt auch mit unseren Offizieren und mit den Kollegen, das bin ich gestellt, habe ich wirklich nicht Angst vor den sogenannten Herausforderungen, wenn sie auf uns zukommen.
Wir wünschen unseren Freunden von der BF Graz alles Gute. Auch bei euch gilt natürlich, bitte kommt immer wieder auch gesund zurück von euren Einsätzen. Und wir bedanken uns auch, das gehört auch erwähnt, einmal für die gute Zusammenarbeit, nicht nur im Einsatzfall mit euch. Danke und gut heil. Jetzt sprechen wir über ein Thema, das im Einsatzalltag der Feuerwehr eine immer größere Rolle spielt und das auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlich erscheint. Demenz. Immer wieder begegnen wir Menschen, die verwirrt, orientierungslos oder nicht ansprechbar wirken. Und häufig steckt eine demenzielle Erkrankung dahinter. Für uns Einsatzkräfte bedeutet das, wir brauchen Wissen, Empathie und das richtige Vorgehen. Um darüber zu sprechen, haben wir in dieser Folge einen besonderen Gast eingeladen, jemanden, den Tom schon länger kennt und dessen Arbeit er sehr, sehr schätzt.
Danke, Gregor. Ich freue mich heute sehr, Magister Peter Rosecker, Geschäftsführer von Wegweiser Demenz Austria, bei uns zu Gast zu haben. Peter und sein Team leisten in der Steiermark wertvolle Aufklärungsarbeit, unterstützen Betroffene und Angehörige und helfen uns als Einsatzorganisationen, mit dem Thema besser umzugehen. Peter, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen, mit den Mitgliedern der Feuerwehr, mit den Hörerinnen und Hörern über das Thema Demenz zu sprechen. Es ist ein Thema, das uns alle angeht, das sozusagen brennt.
Lass uns gleich einsteigen. Peter, wir kennen uns ja schon länger, aber Viele unserer Feuerwehrkameradinnen und Kameraden hören vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal vom Wegweiser Demenz Steiermark. Kannst du bitte kurz erklären, wie ihr seid, was ihr genau macht und wofür steht?
Im Netzwerk Demenz Steiermark ist es unsere Aufgabe, über die Erkrankung zu informieren, also Wissen zu vermitteln, was ist Demenz, was sind Warnsignale, was kann man tun. Zum Zweiten ist es unsere Aufgabe, Menschen in Verbindung zu bringen, die mit Demenz befasst sind. Und unsere dritte Aufgabe ist es, Vorschläge zu machen, wie kann man die Versorgung für Demenz verbessern. Unsere Grundhaltung dabei ist, uns zu überlegen, wie können Menschen mit Demenz möglichst lange und selbstständig zu Hause leben und wie können ihre Bedürfnisse gut in die Versorgung eingebracht werden.
Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen und warum liegt dir die Demenzarbeit so am Herzen?
Mit dem Thema Demenz bin ich deswegen beschäftigt, weil meine Eltern beide an Demenz leiden bzw. gelitten haben, da meine Mutter nicht mehr lebt. Und durch den Umgang mit ihnen und durch die ganzen Fragen und Herausforderungen, die das auch für unsere Familie gebracht hat, und gleichzeitig durch meine Arbeit bei den Elisabethinen, die einen großen altersmedizinischen Schwerpunkt haben, ist meine Verbindung mit dem Thema Demenz gewachsen. Und ich habe gesehen, dass man wirklich viel tun muss, um den Menschen dabei in den Mittelpunkt zu rücken und das System auch der Versorgung so zu verändern, dass es für den Menschen passt und nicht umgekehrt.
Ich weiß schon, dass du kein Mediziner bist, aber mit dem Thema sehr vertraut. Woran können wir, unabhängig, ob im Alltag oder im Einsatzgeschehen, im Erstkontakt erkennen, dass eine Person möglicherweise an Demenz leidet oder stark desorientiert ist?
Hinweise darauf, dass ein Mensch Demenz hat, können sein, dass er sich nicht adäquat verhält in Situationen, also dass er zum Beispiel Kleidung trägt im Winter, die für den Sommer geeignet ist und umgekehrt, dass er nicht in der Lage ist, einen Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten, dass er Situationen nicht gut einschätzen kann, vor allem im Hinblick auf Gefahren, dass er gewohnte Dinge nicht mehr verrichten kann. Das ist natürlich vor allem im Erstkontakt eine Herausforderung. Wichtig ist es, möglichst behutsam, sofern das in einer Akutsituation möglich ist, ruhig und gelassen mit der Person umzugehen und zu versuchen, achtsam mit ihr ins Gespräch zu kommen.
Nächste Frage. Wie beeinflusst Demenz das Verhalten einer Person in Gefahrensituationen und damit vielleicht auch unsere Arbeit als Feuerwehr?
Die Demenz beeinflusst das Verhalten einer Person in Gefahrensituationen so, dass sie erstens einmal die Schwierigkeit der Lage nicht einschätzen kann. Das bedeutet, dass sie gar nicht aufnehmen kann oder versteht, dass hier Gefahr lauert, dass man zum Beispiel weglaufen muss oder eben die Feuerwehr rufen muss oder ähnliches. Also, dass sie sich ja zum Beispiel nicht aus dem Haus bewegt, wenn man sich eigentlich aus dem Haus bewegen sollte. Und das kann die Arbeit der Feuerwehr insofern beeinflussen, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden aus dem Haus rausholt, dass der wieder reingeht, weil er nach Hause will, weil er eben diese Person nicht versteht, dass hier Gefahr lauert. Also, dass sich Personen verstecken oder weglaufen oder zurück ins Haus reinlaufen oder, ich sage mal, auch vielleicht in den ersten Stock raufgehen und so weiter, weil sie eben dort ihre Heimat haben. Das kann eine große Herausforderung sein.
Gibt es eigentlich typische Fehler, die wir Einsatzkräfte oft vielleicht meist gut gemeint machen, die Betroffenen aber verunsichern?
Gut gemeinte Fehler, unter Anführungszeichen, im Umgang mit Menschen mit Demenz können sein, dass man versucht, eine Sachlage zu erklären und die Person aber gar nicht in der Lage ist, diese Sachlage so aufzunehmen, weil das Erklärungsmuster nicht mehr greift. Also wenn man jetzt zum Beispiel jemandem erklärt, dass es da brennt und dass das gefährlich ist und die Person das aber nicht einschätzen kann, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, die Grundschwierigkeit ist immer die, dass wir gewohnt sind, rational zu agieren, sachlich zu agieren und das aber der Betroffene oder die Betroffene gar nicht aufnehmen kann. Da ist es wichtig, zu versuchen, auf die Emotion einzugehen. Also möglichst behutsam und möglichst herzlich auf die Emotion des Betroffenen einzugehen.
Wie sollen wir eigentlich reagieren, wenn Betroffene weglaufen, nicht kooperieren oder sogar aggressiv werden?
Wichtig im Umgang mit Betroffenen ist immer, möglichst auf sie einzugehen, möglichst aufzunehmen, was sie sagen, was sie tun. Also einen Schritt in die Welt des Betroffenen hineinzugehen und nicht den Betroffenen in unsere Welt, unter Anführungszeichen, zu holen, weil das geht nicht. Man spricht einfach zwei unterschiedliche Sprachen. Das ist natürlich gerade in einer Akutsituation, wo es auch noch dazu um Leben und Tod geht, sehr schwierig und eine große Herausforderung. Zugleich sollte man dennoch versuchen, möglichst achtsam, möglichst sorgsam mit den Betroffenen umzugehen. Dann ist die Bereitschaft höher, dass sie kooperieren, wo es natürlich immer hilfreich ist. Das ist gerade, sage ich mal, vielleicht am Land, wo ich auch selber herkomme, mit den Feuerwehren ein großes Thema, ein gutes Thema, dass man die Leute auch kennt. Also, dass man sagt, okay, dieser Person ist dieses und jenes wichtig, der hat in seinem Leben dieses und jenes erlebt, mit dem kann ich auch reden. Also, da habe ich vielleicht Erfahrung, wie geht's dieser Familie, wie geht's dieser Person.
Was können wir als Feuerwehr tun? Was kann man als Privatperson tun, um Menschen mit Demenz ein sicheres Umfeld zu bieten?
Das Wichtigste, um Menschen mit Demenz ein sicheres Umfeld zu geben, ist, ihnen herzlich und empathisch entgegenzutreten. Also so, wie man selber will, dass mit einem umgegangen wird, so sollte man mit Menschen mit Demenz umgehen. Ist an und für sich ein recht einfacher Zugang und zugleich gerade in Akutsituationen so schwierig umzusetzen. Zuhören, in die Augen schauen, langsam sprechen, gerade vor der Person stehen und mit ihr sprechen und wirklich auf das eingehen, was sie sagt, das aufnehmen, was sie sagt. Nicht einfach sagen, nein, das ist nicht so, das ist alles nicht wahr, das bildest du dir ein, das bilden sie sich ein. Das sollte man vermeiden. Und das Zweite, was gerade wichtig ist in der Praxis, ist, von der Biografie des Menschen auszugehen. Also was ist der Person wichtig im Leben? Was hat die gemacht? Hat die besondere Vorlieben und Hobbys? Ist sie zum Beispiel, mein Vater ist bei der Feuerwehrmusik gewesen, so lange, bis er durch die Erkrankung nicht mehr marschieren konnte. Dann konnte er nachher nicht mehr mitgehen. Und wenn man auf diese musikalische Leidenschaft zu sprechen kommt, dann kann der Papa auch noch reden und sich ausdrücken, auch wenn er sonst nicht mehr reden kann. Das ist allerdings das Wichtigste, zu sagen, okay, ich versuche den Menschen wirklich als Person zu sehen und das, was ihm wichtig ist, im Gespräch aufzunehmen. Die Emotionen, die Haltungen, die ihm wichtig sind.
Bietet ihr Schulungen, Materialien oder Kooperationen speziell für Feuerwehren an?
Im Netzwerk Demenz Steiermark bieten wir Fortbildungen, Informationsmaterial und Schulungen in Kooperationen an, so auch mit dem Landesfeuerwehrverband. Hier hat es bereits erste Gespräche mit dem Landesfeuerwehrarzt und mit der Schulleitung gegeben, im Hinblick darauf, wirklich eine praktikable, sinnvolle Schulung für die Feuerwehr anzubieten. Ich hoffe, dass uns das im Jahr 2026 gelingt. Zugleich ist es so, dass wir darüber hinaus Vorträge, Infomaterialien, auch den Demenzwegweiser digital und im Print für die Bevölkerung zur Verfügung stellen. Hier darf ich auf die Webseite wegweiser-demenz-steiermark.at hinweisen.
Wenn du den Feuerwehrleuten 3 zentrale Tipps im Umgang mit Demenz mitgeben könntest, welche wären das ganz konkret?
Erstens, achtsam hören und sehen, was die Person tut und sagt. Zweitens, versuchen, darauf einzugehen, was ist dieser Person wichtig, welches Bedürfnis äußert sie, und drittens zu versuchen zu verstehen, wenn eine Person mit Demenz etwas tut, das wir nicht verstehen, das wir vielleicht ungut oder herausfordernd finden, die Person ist nicht bewusst schwierig, sondern das Verhalten hat immer einen Grund. Und das Wichtige ist, zu versuchen, auf den Grund zu kommen, warum der Mensch das tut. Das ist eigentlich nicht anders als im täglichen Umgang. Wenn Menschen etwas tun, hat das immer einen Grund. Und wenn wir auf den Grund kommen und mit dem Grund arbeiten, geht's uns allen besser.
Was möchtest du unseren Feuerwehrmitgliedern bzw. unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss als zentrale Botschaft mit auf den Weg geben?
Demenz ist nichts, für was man sich schämen muss. Demenz kann uns alle treffen. Man kann etwas tun und zugleich hat man es nicht in der Hand, ob man es kriegt. Es kann wirklich jeden treffen. Und gemeinsam kann es uns gelingen, über die Krankheit zu informieren, aufzuklären, Strukturen zu vertiefen, dass Menschen mit Demenz in der Gesellschaft so leben können, wie wir alle gemeinsam leben wollen.
Peter, herzlichen Dank für das Gespräch, für deine Zeit, für deine Arbeit und vor allem für die vielen wertvollen Hinweise, die du uns heute gegeben hast. Danke vielmals.
Danke auch, Thomas, für die Einladung und für die Möglichkeit, hier heute zu sprechen.
Übungen, Schulungen, Ausbildungen. das wohl wichtigste Grundwerkzeug bei den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Bin hier gerade unterwegs, man hört es an meinem Schnaufen. Es ist nämlich auch ziemlich kalt am Gelände der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring. Denn heute ist für viele Kameradinnen und Kameraden aus den Bereichen Leibnitz und Radgersburg ein ganz großer Tag. Es steht die GAP 2 an und damit die abschließende wichtige Ausbildung hinein in den aktiven Feuerwehrdienst. So, jetzt bin ich auf der Suche nach dem Ausbildungsleiter, an den Jürgen Happer. Ihr kennt ihn alle von der Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf, auch GAP-Beauftragter im Bereich Leibnitz und natürlich auch profunder Ausbilder an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Lebring. So, und jetzt habe ich ihn gefunden, den Jürgen. Ja, Jürgen, es ist kalt. Wir stehen hier in Lebring mitten in der GAP 2, 6 Stationen, 61 Mann und Frau von den Bereichsfeuerwehrverbänden Leibnitz und Radgersburg gemeinsam. Die GAP 2, dieser Sprung hinein in das echte große Feuerwehrleben, ist, glaube ich, ein extremst wichtiger Schritt.
Auf alle Fälle. Wie gesagt, die GAP besteht einmal aus zwei Teilen. Aus der GAP 1, wo man das Ganze mal im Trockenen lernt. Schlauch zum Auslegen, Trallfeuer zum Auslegen, einfach mal das Handwerk kennenlernen. Und bei der GAP 2, da geht es dann ins Eingemachte, wo man dann diese Schlauchleitung dann einmal unter Druck setzen und einmal spürt, was passiert da wirklich am Strahlrohr, welchen Druck muss man da wirklich standhalten und warum man dann vier Leute zum Beispiel in einem Bestrohr braucht. Das macht dann schon Sinn, dass man das vorab einmal in Ruhe mal mitkriegt, dass man im Einsatzfall dann gerüstet ist.
Du sagst es, und es ist mit dieser Ausbildung, ist man eben drinnen im aktiven Feuerwehrleben. Das heißt, da geht es wirklich auch um extremst viel, um Technik, auch um natürlich die Eigensicherheit. Und es wird halt alles da ausprobiert.
Das Handwerk, die Feuerwehr-Grundausbildung wird hier erlernt. Also nicht nur Brand wird da durchgemacht, sondern auch die technische Komponente. Also dass man wirklich vielseitig einsetzbar ist, wenn es dann wirklich für die Teilnehmer dann in den realen Einsatz geht, dass man da ein bisschen sattelfest ist und einmal weiß, wo kann man angreifen, wie greift man an, dass man da wirklich alle Handgriffe, dass die dann sitzen.
Überhaupt in der Ausbildung wird sehr viel natürlich immer wieder neu gemacht, innovativ, neue Sachen kommen dazu. Aber so das Grundhandwerk, was man bei der GAP lernt, das ist halt trotzdem das Einmaleins, das man mal können muss.
Das Einmaleins ist das Wichtigste, aber wenn das einmal funktioniert, dann kann man in richtige Spezialausbildungen dann weitergehen, weil ohne das Fundament in der Grundausbildung, das wir da lernen, hilft das alles nichts, wenn man dann Richtung Spezialausbildungen geht. Das muss einmal sitzen, dann kann man darauf aufbauen.
Wir haben sehr viele, logischerweise, junge Kameradinnen, Kameraden, aber auch erwachsene Querensteiger mit dabei. Dieses Miteinander, auch schon bei der GAP, alt und, ja, sagen wir, jung und ein bisschen älter, das ist ja das, was uns Feuerwehr ausmacht.
Auf alle Fälle. Der Mix, man merkt da bei den Teilnehmern, es ist, das Alter ist komplett egal. Es ist auch die Ausbildung, die sie im privaten Leben haben, auch komplett egal. Da ist es ein schönes Miteinander. Jeder macht den gleichen Handgriff und es ist wirklich komplett egal, ob das ein 15-Jähriger ist oder bis hin zu 60-Jährigen. Jeder freut sich, jeder hat die gleiche Motivation und somit weiß jeder, was zum Angreifen ist und das geht richtig Hand in Hand.
Irgendwas würdest du als Tipp mitgeben, wenn jetzt die Damen und Herren nach Hause kommen mit der abgeschlossenen GAP? Was braucht es noch, um sie dann in der eigenen Feuerwehr, dann in den aktiven Dienst mit hineinzubringen?
Das Wichtigste ist einmal das, was sie jetzt erlernt haben, dass man schaut, dass man dieses Level haltet. Das heißt, einfach mit Übungen stärkt, festigt, damit das Wissen da bleibt. Und vor allem aber ganz wichtig ist, mit den eigenen Gerätschaften daheim sich natürlich vertraut zu machen. Jedes Gerät ist ein bisschen anders zum Handhaben. Und das gehört dann beübt, damit es dann wirklich im Einsatzfall, wenn es dazu kommt, der Handgriff wirklich sitzt und die eigenen Gerätschaften natürlich wirklich, sage ich mal, im Schlaf, damit man die bedienen kann.
Und wir beide gehen jetzt kurz in das Warme hinein, denn es hat knapp über 0 Grad hier in Lebring an der Mur. Tom, erinnerst du dich eigentlich noch, was wir Anfang Februar gemacht haben? Genau, die große Mitgliederbefragung zur neuen LV Steiermark-App ist damals gestartet. Wir waren mitten in den Kommunikationsvorbereitungen, haben abgestimmt, produziert, veröffentlicht. Es war damals eine sehr intensive Phase, oder?
Ja, absolut. Du hast damals die ganzen Videos gedreht, ich habe die Texte geschrieben und alles veröffentlicht. Und das Ergebnis dieser Mitgliederbefragung war wirklich beeindruckend. Über 6.200 Kameradinnen und Kameraden haben sich beteiligt.
Ja, und diese 6.200 Kameradinnen und Kameraden haben richtig guten und wirklich wertvollen Input geliefert. Top-Themen waren die Einsatzübersichtskarte, digitaler Feuerwehrpass, Kursinfos, Erinnerungsfunktion, Wetterwarnungen, Self-Check-In und vieles, vieles mehr. Man hat wirklich gesehen, wie groß der Bedarf wirklich bei uns an digitalen Werkzeugen mittlerweile ist.
Und als kleines Dankeschön hat der Landesfeuerverband unter allen Teilnehmenden 3 Mobiltelefone verlost. Die Übergabe hat in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule stattgefunden und wir von Hoch zur waren natürlich dabei.
Genau, und dort haben wir mit den Gewinnern gesprochen, wie sie vom Anruf überrascht wurden, warum sie mitgemacht haben und was ihnen an der Umfrage wichtig war. Das hört ihr jetzt. Und wir starten gleich mit Kai Röhrig von der FF Judendorf Straße Engel. Tom, den Kai hast ja du als erstes persönlich angerufen.
Gregor, du sagst das. Kai habe ich im Beisein von Werner Strohmeier von unserer EDV-Abteilung im LV als erstes kontaktiert. Und sagen wir mal, Kai war mitten im Arbeitsmodus, als wir ihn erreicht haben. Wie er den Moment erlebt hat und warum er bei der Umfrage überhaupt mitgemacht hat, das erzählt er euch jetzt selbst.
Da war ich auf der Baustelle und habe gerade ein Kundengespräch gehabt und konnte es erstmal in dem Moment nicht glauben und habe dann gesagt zum Kunden, klar, Moment, ich muss mal kurz rausgehen. Und dann haben sie es mir erzählt, dass ich da gedacht habe, ich nicht mehr dran, ganz ehrlich, weil im Moment sehr viel zu tun ist, da ich selbstständig bin. Und von daher war schon eine kleine Überraschung, ja.
Und was war dir wichtig, wie du bei dieser Umfrage mitgemacht hast?
Ja, die Gestaltung ist halt so, dass man sagt, okay, passt, dass man halt die Kurse sieht, dass man das besser ein bisschen, das ist halt, wo ich sage, das war mein Thema, wo ich gesagt habe, die Kurse, ja, bin jetzt 2 Jahre dabei, habe in 2 Jahren mehr gemacht als manch andere bei uns bei der Feuerwehr. Ich habe schon Technik 1, Technik 2, Maschinist, habe ich schon alles hinter mir, ja, und von daher muss ich sagen, eigentlich, das hat eigentlich so passt, ja, dass man da gesagt hat, okay, passt, unser Kommandant hat das weitergeschickt und hat gesagt, da mach und schaut, dass er mitmacht, dass wir da eine vernünftige App zusammenbringen, alle miteinander, dass wir da alle den nachher durchsteigen.
Nach unserem Kai war dann Patrick Repolusk von der FF Steyrek bei Wies an der Reihe. Bei ihm war es spannend, weil er hat zuerst gedacht, das sei ein ganz normaler dienstlicher Anruf. Und dann kommt plötzlich diese Nachricht, dass er ein Smartphone gewonnen hat. Auch er hat uns erzählt, warum ihm die Umfrage wichtig war.
Ja, ganz ehrlich, man muss mal zuerst sagen, als Kommandant hat man ja schon ab und zu was mit der Feuerwehrschule zu tun, mit dem Landesfeuerwehrverband. Also ich war jetzt mal nicht überrascht, dass du angerufen hast. Ja. Überrascht war ich dann, wie du dann gesagt hast, du hast ein Handy gewonnen und bist einer von den 3 Gewinnern. Da habe ich gedacht, wow, gewonnen habe ich noch gar nichts. Und dass ich jetzt wirklich ein Handy gewinne, hat mich sehr überrascht, ganz ehrlich.
Warum war es dir wichtig, an dieser Umfrage mitzumachen?
Mir war es insofern wichtig, da ich vom alten App eben gesehen habe, dass das Erleichterung ist. Man kann jederzeit seine Daten einsehen vom Feuerwehrpass, ja. Und es war mir wichtig, dass es eben im neuen App auch so ist und dass auch ein neues App ausgerollt wird, dass das alte ja nicht mehr gar so unterstützt wird von den neuen Generationen von Smartphones.
Und der dritte Gewinner war Andreas Zschäppe von der FF Weinburg am Sassbach. Er hat ja zur Sicherheit selbst noch einmal am Tag der Übergabe angerufen, damit er den Termin zur Übergabe ja nicht verpasst. Es war eine sehr sympathische Geschichte. Auch er hat uns verraten, warum ihm die Teilnahme an der Befragung so am Herzen gelegen ist.
Ehrlich gesagt, ich war sehr überrascht, fast gar nicht glauben können, weil die ganzen Fake-Anrufe, was zur Zeit sind, war aber dann sehr überrascht und haben mich sehr gefreut über die ganzen Sachen, über die Nachricht, dass man da gewonnen hat bei der Umfrage. Ja, und bei der Umfrage, was mir auch wichtig ist, dass eben die, was eben die App ausarbeiten, dass sie Rückmeldungen kriegen. Nur so kann man eigentlich lernen davon und Input mitnehmen.
Damit kommen wir jetzt zu jemandem, der all diese Rückmeldungen aus technischer Sicht wirklich braucht. Hans-Jürgen Schröttner vom Arbeitskreis EDV. Er erklärt, wie wertvoll die mehr als 6200 Antworten für die weitere Entwicklung sind und welche Erkenntnisse er und der Arbeitskreis daraus mitgenommen haben.
Also wir haben ganz groß davon profitiert, weil als AK-EDV sind wir natürlich ein bisschen eine zusammengeführte Partie von EDV-Beauftragten, Bereichsbeauftragten teilweise. Und da hat man ein bisschen eine Vorstellung, wie soll so ein eigenes App ausschauen, was könnte man brauchen, was weiß man selber aus dem Feuerwehrdienst, aus dem Aktiven. Und dann haben wir trotzdem gesagt, machen wir die Umfrage, weil man geht ja nachher immer irgendwie mit Scheuklappen ein bisschen einer Linie nach. Und so haben wir gesagt, nein, wir schauen wirklich, dass wir draußen von den Feuerwehrlern, die tagtäglich auch irgendwo im Einsatz sind, dass wir wissen, was brauchen sie. Dass wir nicht einfach nur uns was ausdenken und sagen, das machen wir jetzt, sondern wir holen uns die Ideen definitiv einer, sind in teilweise eine Punkte wirklich bestätigt worden, dass das ein richtiger Weg ist und haben auch viel Input gekriegt, was wir an Ideen noch einbauen könnten, soweit es halt technisch möglich ist.
Du bist natürlich sicher froh, dass jetzt so viele Rückmeldungen gekommen sind und dass wir das Gewinnspiel jetzt auch zu einem guten Ende gebracht haben.
Auf alle Fälle. Und man sieht es auch in der Verteilung. Es ist, die Gewinner sind über die Steiermark quer verteilt. So waren auch die Zusendungen. Also man hat wirklich von der Obersteiermark, Oststeiermark, Weststeiermark, Grazer Raum und so, haben wir Leute dabei gehabt. Also man hat wirklich gesehen, durch die Bandbreite, dass die Leute interessiert sind, da sein Feedback zu geben, was wünschen sie sich für eine eigene App. Und das haben wir jetzt geschaut, dass wir so einbinden können.
Zu gewinnen gab es ja 3 Mobiltelefone. Seid ihr mit dem Gewinn zufrieden?
Ja, danke sehr.
Eigentlich sehr, ja. Ich habe was anderes erwartet, ja.
Und kriegt das iPhone jetzt die Frau oder behaltest du das selber?
Nein, das geht in die Firma. Das Private bleibt privat und das bleibt in die Firma.
Und zum Abschluss haben wir noch mit Landesfeuerwehrkommandant Stellvertreter Christian Leitgeb gesprochen. Er war bei der Übergabe der Preise dabei und hat uns erzählt, wie die Auswahl der Gewinner abgelaufen ist und warum diesmal sogar künstliche Intelligenz im Einsatz war.
Wir haben uns viele Gedanken gemacht darüber, wie können wir jetzt hier gerecht die Auswahl dieses Gewinnspiels vollziehen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das nichts mehr Außergewöhnliches, wenn man ein bisschen eine Unterstützung von der KI bekommt. Und ich glaube, dass man die KI zumindest eine sehr gute Auswahl getroffen hat. Der Hans Jürgen hat schon angesprochen, sie ist aus der ganzen Steiermark verteilt. Also war eine tolle Entscheidung.
Das waren die Stimmen der Gewinner und der Verantwortlichen und man merkt, wie viel Energie in diesem Projekt steckt. Denn wenn über 6200 Feuerwehrleute sagen, was sie brauchen, dann wird es sicher gut. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern und danke an alle, die damals im Februar bei der Umfrage mitgemacht haben. Ohne euch gäbe es diese wertvollen Einblicke einfach nicht. Aktuell, damit ihr auch auf dem Laufenden seid, gibt es intensive Gespräche und Abstimmungen, in denen geprüft wird, ob und wie eine App im weiteren Entwicklungsprozess von Vera 122, dem Nachfolgeprogramm von FDISC, eingebettet werden kann. Und in diesem Sinne, wir bleiben dran und berichten weiter.
In unserer nächsten Folge, einmal hoch zur, gibt es noch vor dem Jahreswechsel, passend zur Jahreszeit, ein wenig weihnachtlich, aber auch grundsätzlich feuerwehrfachlich. Wir sprechen über Entstehungsbrandbekämpfung, EBB. Ihr kennt das Kürzel, wie kleine Brände entstehen, wie man sie früher kennt und wie man richtig reagiert, gerade rund um die Feiertage mit Christbäumen, Adventkränzen, Kerzen und ist das wohl hochaktuell, aber es begleitet uns natürlich das ganze Feuerwehrjahr über. Und dann brauchen wir auch eure aktive Mitarbeit im Rahmen einer Umfrage für eine umfassende Masterstudie. Also dann, bis zum nächsten Mal, sagen Tom Meyer und Gregor F. Waltl. Alles Gute und ihr wisst es, ich sage es immer wieder gern dazu, kommt immer wieder gesund vom Einsatz zurück.
Hoch zur!
Die steirischen Feuerwehrnachrichten. Für dich immer nah dran, kurzweilig und informativ.